Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Al-Qaida tötet in Syrien. Davon geht nun auch der UNO-Generalsekretär aus. Wir fragen, was will die Qaida dort und was sind die Folgen? Schlechte Woche für Aktienanleger, wie die Börsen tauchten und weshalb. Rekord in Beton. Keine Schweizer Sportanlage ist älter als Sie.
Die Lambadeliker, die gehört dazu, oder? Und die ist jetzt 100-jährig, oder? Und ich als kleiner Bub war schon da, oder?
Eine Hommage. Mit Nilpferden in Solothurn. Schriftsteller Hans-Jörg Schneider stellt an den Solothurner Literaturtagen sein neuestes Buch vor, Nilpferde unter dem Haus. Bei uns ist er im Tagesgespräch um 1. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Christian Lüscher.
Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank arbeiten an Notfallszenarien für den Fall, dass Griechenland aus der Eurozone austreten sollte. Das sagte EU-Handelskommissar Karel de Gucht. Es ist das erste Mal, dass ein Mitglied der EU-Kommission einräumt, dass für den Fall eines griechischen Euro-Austritts an Notfallplänen gearbeitet wird. Bundeskanzlerin Merkel telefonierte mit dem griechischen Präsidenten Papoulias und machte deutlich, dass Deutschland und die europäischen Partner darauf setzen, dass nach den zweiten Neuwahlen in Athen rasch eine handlungsfähige Regierung gebildet wird. Das sagte Merkels Regierungssprecher. Nach dem Ansturm auf griechische Banken zu Beginn der Woche herrscht wieder normaler Betrieb. Das betont der Verband der griechischen Bankangestellten. Er wehrte sich schon gestern gegen Spekulationen, die Banken stünden vor dem Zusammenbruch. Es stimme auch nicht, dass nur noch kleine Beträge ausbezahlt würden. Augenzeugen bestätigen, es gebe keinen Ansturm auf die Banken und die Bankautomaten funktionierten im Zentrum Athens normal. Die Ratingagentur Fitch hatte gestern die Vertrauenswürdigkeit Griechenlands erneut gesenkt. Sie sieht das Risiko, dass fällige Zahlungen ausfallen könnten. Da auf den 17. Juni bereits wieder Neuwahlen angesetzt sind, will sich das eben gewählte griechische Parlament heute auflösen. In Frankfurt liefern sich Demonstranten der sogenannten Blockupy-Aktion und die Polizei ein Katz-und-Maus-Spiel. Nach Polizeiangaben versammelten sich am Vormittag trotz des Demonstrationsverbots mehrere Gruppen im Villenquartier Westend und am Messeeingang. Ihnen steht ein Großaufgebot an Polizisten gegenüber. Rund 40 Organisationen haben für die Zeit bis morgen unter dem Schlagwort Blockupy zu Protesten gegen die Krisenpolitik der EU, der Europäischen Zentralbank und des Internationalen Währungsfonds aufgerufen. Frankreichs Premierminister Jean-Marc Ayrault hat von einer seiner Ministerinnen verlangt, dass sie aus ihrer Sozialwohnung in Paris auszieht. Die stellvertretende Justizministerin Delphine Batteau wurde wegen ihrer Sozialwohnung schon lange kritisiert. Für die 110 Quadratmeter bezahlt sie etwas über 1'500 Euro im Monat und damit 30% weniger als im Durchschnitt in Paris üblich. Gestern hatte sich die sozialistische Regierung Frankreichs den Lohn um ein Drittel gekürzt. Zudem wurde vereinbart, keine Geschenke mehr anzunehmen. Präsident Hollande kürzte sich das Gehalt ebenfalls um ein Drittel auf noch rund 13'000 Euro im Monat. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon vermutet, dass Terroristen von Al-Qaida für die Bombenanschläge von letzter Woche in der syrischen Hauptstadt Damaskus verantwortlich sind. Bei den Selbstmordanschlägen mit zwei Autobomben kamen mindestens 55 Menschen ums Leben und mehr als 370 wurden verletzt. Es war der schwerste Anschlag in Syrien seit Beginn des Widerstands gegen das Regime von Präsident Assad vor mehr als einem Jahr. Ein Vertreter des syrischen Nationalrates widersprach dem UNO-Generalsekretär. Die Täter seien nicht in den Reihen von Al-Qaida zu suchen, sondern seien vom Regime eingesetzt worden. In Russland ist ein Mann zu 8 Jahren Lagerhaft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hatte der Ingenieur geheime Daten über die Steuerung von Atomraketen ans Ausland weitergegeben. Bei den Daten soll es sich um Details der U-Boot-Rakete Bulava handeln, welche angeblich jedes Abwehrsystem überlisten kann. Kritiker halten die Interkontinentalrakete allerdings für unausgereift und eine Testserie war von vielen Pannen überschattet. Die USA wollen ihre Solarbranche mit höheren Zöllen vor billigen Importen aus China schützen. Die größten Exporteure Chinas müssen neu mehr als 30% Zollgebühren für ihre Ausfuhren in die USA bezahlen. Das ist jedoch deutlich weniger, als die US-Solarbranche verlangt hatte. Sie wirft der chinesischen Konkurrenz vor, sie erhalte Subventionen vom Staat. Der weltweite Preiskampf in der Branche sorgt für rote Zahlen und Konkurse. So mussten mehrere Hersteller von Solarmodulen in den USA und Deutschland Zahlungsunfähigkeit anmelden.
Bald 12.36 Uhr, Sie hören Rendezvous. Kampf gegen den ungläubigen Westen von Syrien aus. Warum unser Experte glaubt, mit Al-Qaida werde die Brutalität in Syrien nochmals stark zunehmen. Misstrauische Investoren. Warum Aktienbesitzerinnen eine schlechte Woche hinter sich haben. Er hinterlässt Spuren, die erst mit der Zeit ans Licht kommen. Maurice Bacci streut in Zürich Blumensamen, wo es ihm gerade passt.
Das war ein subversiver Protest, halt in einer wunderbaren Verpackung unter die Leute gebracht.
Und schließlich lernen wir noch einen jungen Kubaner kennen. Seit gestern singt er am Jugendchor-Festival in Basel. Er sagt, warum er Europa bewundert und trotzdem zurück möchte nach Kuba. Jetzt Börse, Wetter, Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 5.824 Punkten, minus 0,8%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt und der Dollar zu 94,61 Rappen. Das Wetter in der ganzen Schweiz ist es heute wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. In vielen Regionen fällt zeitweise Regen. Im Süden wird es nur selten nass. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. Am Wochenende ist es in der Deutschschweiz ziemlich sonnig und warm bei 23 Grad. In den Alpen weht am Sonntag stürmischer Föhn. Im Westen und im Wallis ist es häufiger bewölkt und es gibt einzelne Schauer und Gewitter. Im Süden setzt am Sonntag kräftiger Regen ein. Die Temperatur geht auf 18 Grad zurück. Verkehrsinfo DRS von 12.37 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen dem Brütiseller Kreuz und Winterthur Tös weiterhin Stau wegen eines Unfalls. In der Ostschweiz auf der A7 Richtung Deutschland Stau vor dem Grenzübergang Kreuzlingen-Konstanz. Die Wartezeit beträgt bis zu 20 Minuten. Und auf der Nord-Süd-Achse vor dem Gotthardtunnel in Fahrtrichtung Süden zwischen Wassen und Göschenen stockender Verkehr infolge Verkehrsüberlastung. Weiter in Richtung Italien, 1 Kilometer Stau vor dem Grenzübergang Chiasso-Brogeda.
Bereits 10.000 Menschen haben ihr Leben verloren während der Revolte in Syrien, so schätzt es die UNO. Dann kam der Doppelanschlag von letzter Woche in Damaskus, bei dem mindestens 55 Menschen starben. Jetzt geht auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon davon aus, dass dafür Al-Qaida verantwortlich ist. Was spricht denn dafür, dass Al-Qaida in Syrien aktiv ist? Das fragte ich Professor Udo Steinbach, Nahost-Spezialist an der Universität Marburg.
Zunächst einmal, wie der Generalsekretär zu Recht gesagt hat, die Qualität des Verbrechens. Als ich den letzten Anschlag vernahm, da war mir eigentlich klar, das ist weder die Regierung gewesen noch die Opposition. Das trägt die Handschrift von Al-Qaida. Und dann verdichten sich seit längerem Indizien dafür, dass Zellen von Al-Qaida in Syrien aufgebaut werden. Und für mich ist das eigentlich eine Fortsetzung der Aktivitäten von Al-Qaida im Irak, die wir bis 2008 verfolgen konnten. Im Irak ist ihre Präsenz gescheitert. Jetzt suchen sie in einer ähnlich chaotischen Situation Manövrierräume für terroristische Aktivitäten in Syrien.
Was ist denn das Ziel davon?
Das Ziel der Al-Qaida ist doch wieder stärker in den zentralarabischen Raum, in den Nahen und Mittleren Osten hineinzukommen. Wir sehen eine starke Präsenz von Al-Qaida an den Rändern in Libyen, im subsaharischen Raum, in Somalia, in Jemen. Aber sie sind nicht wirksam geworden in den Unruhen in Tunesien oder in Ägypten. Sie bemühen sich also wieder zurückzukommen, um dann von hier aus, wenn sie möglicherweise die Macht übernommen haben, das strebt ihnen ja am Ende vor, die Macht zu übernehmen in Damaskus, dann den Kampf gegen den Westen im Nahen und Mittleren Osten fortzusetzen.
Sie sagen, die Al-Qaida möchte in Syrien die Macht übernehmen. Heißt das, dass sie im Moment zu diesem Zweck den Aufständischen hilft?
Sie versucht, ein Chaos zu schaffen. Das bedeutet nicht unbedingt den Aufständischen zu helfen, denn die Regierung schlägt ja brutal zurück. Sie versucht, die verschiedenen Fraktionen, die wir in Syrien feststellen, gegeneinander aufzubringen. Wir haben die Zentralgewalt, die aber ausgeübt wird von einer religiösen Minderheit, den Aleviten. Wir haben eine sunnitische Mehrheit. Wir haben aber auch noch andere religiöse Minderheiten. Denken wir an die Drusen, denken wir an die Christen. Und in dieser gespannten Situation sucht die Al-Qaida eine Entwicklung loszutreten, dass die Menschen, dass die verschiedenen Gruppen übereinander herfallen. In einer chaotischen Situation hofft sie dann, dass die Macht übernehmen zu können.
Um die Macht übernehmen zu können, müsste sie aber dann irgendwann Präsident Assad stürzen. Und der sagte ja schon immer, es seien Terroristen am Werk in Syrien. Da scheint er also recht gehabt zu haben.
Ja, also das gehört wahrscheinlich zu den tragischen Momenten dessen, was wir in Syrien in den letzten Monaten erlebt haben. Auf der einen Seite ist klar, wir haben es mit einer arabischen Revolte zu tun. Die Regierungen, die vor Jahrzehnten an die Macht gekommen sind, sie werden gestürzt. Wir haben das erlebt. Und auch die Baas-Partei ist über 40 Jahre an der Macht. Auch sie muss eigentlich nach der Logik der Geschichte verschwinden. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite war von Anfang an klar, dass eben Syrien ein Land ist, in dem viele ein Interesse haben, viele Mächte, viele Regierungen, die Türkei, Iran, Israel, Saudi-Arabien, die Arabische Liga, Katar. In dieser Situation ist also der syrische Präsident nicht alleine. Die syrische Krise wird von außen mitbestimmt. Und in der Tat, da scheint der syrische Präsident tragisch recht zu haben. Der Wandel ist tatsächlich auch von Anfang an in der einen oder anderen Weise von außen mitbestimmt worden. Ein Land muss noch erwähnt werden. Es sieht so aus, als ob der Konflikt in Syrien jetzt sogar in das benachbarte Libanon hinüberspringe.
Das sagt Nahost-Spezialist Udo Steinbach von der Universität Marburg. Ungewissheit über den Kurs Griechenlands, Spaniens Wirtschaft ist in eine Rezession geraten und die Banken in Italien und Spanien haben an Vertrauen eingebüßt. Für die Aktienmärkte alles Zeichen von Unsicherheit. Und Unsicherheit ist schlecht für die Börsen. Wirtschaftsredaktor Tobias Fessler.
Die Investoren sind misstrauisch. Sie sind misstrauisch, ob Griechenland in der Eurozone bleibt oder nicht, auch wenn das derzeit nur Spekulation ist. Das Scheitern der Regierungsbildung und die Neuwahlen nach den Neuwahlen haben dieses Misstrauen noch verstärkt. Öl ins Feuer gießt heute der europäische Handelskommissar Karel de Gucht. Er bestätigt in einem Interview mit der belgischen Zeitung De Standard, dass die Europäische Kommission und die Europäische Zentralbank an einem Notfallszenario arbeiten, für den Fall, dass Griechenland die Währungsunion verlassen sollte. Diese Unsicherheit schwebt wie ein Damoklesschwert über dem Euro, schwächt ihn. Anleger decken sich wieder vermehrt mit Dollar ein, der im Gegenzug an Wert gewinnt. Doch nicht nur der Dollar ist gefragt, auch deutsche Staatsanleihen gelten als sicherer Hafen. Das wiederum verhindere einen noch stärkeren Absturz des Euros, erklärt Devisenexperte Lutz Karpowitz von der Deutschen Commerzbank.
Das heißt, man muss dann auch den Euro kaufen, um diese Staatsanleihen kaufen zu können. Oder der Investor, der aus Italien, Spanien, Griechenland rausgeht und nach Deutschland geht, muss den Euro eben gar nicht erst verkaufen. Also das unterstützt den Euro sehr, sehr stark. Oder ich sag mal so, wir profitieren in der Eurozone eben davon, dass neben dem US-Dollar auch deutsche Staatsanleihen als Safe Haven fungieren.
Die deutschen Staatsanleihen sind deshalb derzeit enorm gefragt. Und weil diese Nachfrage so hoch ist, sinken die Zinsen dafür auf immer neue Rekordtiefs. Die Rendite für die Anleger wird damit kleiner. Gleichzeitig wird es aber immer teurer, die als Rettungsanker gesuchten deutschen Staatsanleihen gegen einen Zahlungsausfall zu versichern. Das ist ein weiteres Zeichen für das große Misstrauen der Märkte in die Eurozone. Die Märkte sind auch misstrauisch gegenüber Spanien. Dem spanischen Staat trauen sie derzeit eine große Bankenrettung nicht zu. In Madrid fehlt hierzu schlicht das Geld. Die Unsicherheit darüber, ob die spanischen Banken nur wanken oder möglicherweise gar fallen, setzt an den Aktienbörsen die Finanztitel unter Druck. Sie notieren mit teils starken Verlusten. Die wieder aufflammende Krise der Eurozone hält die Märkte rund um den Globus auf Trab. In Asien haben die Börsen diese Woche teilweise fast 10% eingebüßt. Mitschuld tragen hier aber auch die enttäuschenden Wirtschaftsdaten aus den USA und die sich abschwächende Konjunktur in China. Eurosorgen gepaart mit Konjunkturängsten, das ist eine gefährliche Mischung, die die Märkte noch längere Zeit in Atem halten wird.
Sie hören Rendezvous, es ist gleich 12:45. Sie ist die älteste Sportanlage der Schweiz, die immer noch genutzt wird, die offene Radrennbahn in Zürich-Oerlikon. Und auf keiner vergleichbaren Anlage in Europa finden so viele Rennen statt wie auf dieser Bahn. Dieses Jahr erst recht, denn das Betonoval wird 100. Eine Hommage von Zürich-Korrespondent Kurdin Vinzenz.
Ja, Oerlikon, dein Ruhm ist unerreichbar.
Zürich liegt bei Oerlikon. Unter Radsportfans war das in den ersten Jahrzehnten des letzten Jahrhunderts ein geflügeltes Wort. Und Lies Assia, aufgewachsen in Oerlikon, sang eine Hommage an Oerlikon.
Oerlikon, du Traum der Radgiganten, Oerlikon.
Die offene Rennbahn, entstanden auf sumpfigem Niemandsland 1912 mit dem Hintergedanken, die damals neue und defizitäre Tramlinie nach Oerlikon rentabel zu machen. Gebaut wurde eine 333 Meter lange Betonbahn mit 45 Grad steilen Kurven, dazu Tribünen für 4.500 Zuschauer. Zunächst ging die Rechnung auf, Sonntag für Sonntag pilgerten tausende Velosportfans nach Oerlikon und auch Weltmeisterschaften fanden hier statt. Und viele Jahre war die Rennbahn der traditionelle Ankunftsort der Tour de Suisse. Zum Beispiel für Hugo Koblet 1953.
Hugo Koblet kommt jetzt hier die Zielgerade, er richtet sich auf, er winkt mit der rechten Hand. Die Fotoapparate blitzen auf und er hat das Zielband überfahren.
Aber schon damals hatte die Bahn ihre besten Zeiten hinter sich. Zwei Weltkriege, das sinkende Interesse am Badrahnsport und nicht zuletzt der Regen machten die Bahn zum Konkursfall. Die Stadt Zürich kaufte die Anlage für ein Butterbrot. Sie wurde zum potenziellen Abbruchobjekt, sollte mal einem Parkhaus, einem Hallenbad oder einem Eishockeystadion weichen. Aber die Rennbahn steht noch.
Im Namen von der Interessengemeinschaft auf die Rennbahn Oerlikon darf ich euch willkommen heißen.
Dienstag für Dienstag veranstaltet eine Gruppe Radsportbegeisterter seit 9 Jahren Amateur- und Profirennen. Alois Iten, Velomechaniker und Nachwuchstrainer, ist Präsident des Vereins, der die Bahn von der Stadt mietet.
Die Rennbahn ist ein einmaliges Bauwerk. Und dann ist es natürlich ein Treffpunkt für junge Sportler und es ist ein Treffpunkt für ältere Herren, die gerne ihr Bier hier trinken.
Das ist auch an diesem Dienstag nicht anders. Auf der Bahn drehen die Fahrer die Runden und sprinten um Punkte. Es riecht nach Bratwurst. Die 200 bis 300 Zuschauer sind fast alles Männer, viele von ihnen schon älter. Die Rennbahn ist ein Ort der Erinnerung und des Wiedersehens.
Man sieht immer wieder Leute, die man vor 20, 30 Jahren gesehen hat, oder, die hier kommen und richtige Fans von der offenen Rennbahn sind. Und ich finde das auch gut.
Die Rennbahn Oerlikon gehört dazu, oder? Und die ist jetzt 100-jährig. Oder? Und ich als kleiner Bub war schon da gewesen, oder?
Kleine Buben, kleine Mädchen mit ihrem Papa, das gibt es auch heute noch. Oder wieder.
Ich würde gerne Velo schauen.
Die Atmosphäre und dass man noch Wurst überkommt und es zuschauen und ich liebe chill aus, ganz lässig.
Ein anderer ist auch fast immer dabei, der Schweizer Bahnfahrer zurzeit, Franco Marvulli. Aufgewachsen, nicht weit weg vom Betonoval. Meistens gehört er zu den Siegern, auch das ist heute nicht anders.
Jetzt aber auf der Ehrenrundliga, Franco Marvulli.
Für den Nachwuchs sei die Bahn unverzichtbar, sagt Marvulli.
Wenn man jetzt schaut, die letzten 2-3 Jahre ist eigentlich der Nachwuchs wieder mehr geworden. Und darum gehört die Rennbahn da hin, wieder Zürichsee, zu Zürich.
Und für viele der Höhepunkt, jeden zweiten Dienstag, dieses Geräusch. Die Steherrennen. Ein Töff, darauf stehend ein Mann, dick in Schwarz gehüllt, dahinter im Windschatten der Velofahrer. Mit 80 Kilometern pro Stunde drehen sie Runde um Runde. Heute aber kommen die Kohlensäcke, wie sie im Jargon heißen, nicht richtig in Fahrt. Der Regen, der größte Feind der offenen Rennbahn, macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Regen macht aus den Markierungen auf der steilen Bahn rutschige Fallen. Die Rennen werden abgesagt. Gegen den Dauerärger mit dem Regen hätten die Bahnbetreiber schon eine Lösung parat. Ein luftiges Dach, Architekt Jürg Vogel erklärt.
Das Dach muss man sich als großen oder gigantischen Regenschirm vorstellen, der eigentlich frei über der Anlage schwebt. Das alles, um wirklich dem Bauwerk gerecht zu werden und den Charakter dieser offenen Sportstätte eigentlich beibehalten zu können.
Auf der Anlage mit Dach könnten auch andere Sportanlässe stattfinden, vom Inline-Skating-Rennen bis zum Schwingfest. Eine Vision, die 25 Millionen Franken kosten würde, ohne Geld der Stadt nicht zu verwirklichen. Die Bahn steht nicht unter Denkmalschutz, liegt in der Bauzone und an lukrativer Lage. Der Mietvertrag mit der Stadt läuft noch bis 2014. Was dann wird, weiß niemand. Es bleibt das Prinzip Hoffnung. Rennorganisator Alois Itten.
Man wollte die Rennbahn schon 1944 wegreißen und immer alle 10 Jahre ist das Gleiche passiert und sie steht heute noch.
Achtung, jetzt wird's poetisch, zumindest zu Beginn. «Es schwinden jedes Kummers Falten, solang des Liedes Zauber walten», schrieb Schiller einst. Getreu diesem Zitat müsste Basel eigentlich faltenfrei sein, denn die Stadt ist in diesen Tagen die Hauptstadt internationaler Jugendchöre. Musikliebhaber können an über 40 Konzerten Chormusik genießen. Mit dabei ist auch ein Chor aus dem sozialistischen Kuba. Unser Korrespondent Martin Jordan hat einen jungen Sänger aus diesem Chor getroffen.
Zwei links, zwei rechts. Mit synchronen Tanzschritten beweist die Gruppe aus Kuba, dass sie den Cha-Cha-Cha-Rhythmus nicht nur in den Kehlen, sondern auch in den Beinen hat. Mittendrin, mit einem breiten Lächeln im Gesicht, Raidel Vera. Dem 21-Jährigen bedeutet es enorm viel, im Jugendchor Solfa der Schola Cantorum Coralina mitzuwirken.
Realmente significa mucho. Es como una familia. Conoces personas a quien puedes contarle tus problemas.
Der Chor sei wie eine Familie, in der man sich seine Probleme anvertrauen könne und sich gegenseitig helfe, wenn jemand falsch singe. Für das Leben jedes Einzelnen sei es sehr wichtig, sich in der Gruppe zu integrieren. Raidel Vera hat mit dem Eintritt in den Jugendchor aus der kubanischen Hauptstadt Havanna das große Los gezogen. Erst seit einem halben Jahr dabei und schon ist er zum ersten Mal im Ausland. Das ist alles andere als selbstverständlich, denn um die kommunistische Insel verlassen zu können, ist eine Bewilligung nötig. Für die Reise in die Schweiz ist 7 Jugendlichen die Ausreise verweigert worden. Die Visa jener 25, die ausreisen durften, lagen erst 2 Tage vor Abflug vor. Das Prozedere dauerte mehr als ein halbes Jahr. Dass sich nun jemand absetze und nicht nach Kuba zurückkehre, glaubt die Chorleiterin Mailan Avila nicht. Doch selbst wenn jemand bleiben wolle, passiere gar nichts.
Pueden quedarse y no pasa nada. Si alguno me dice, me quiero quedar, no pasa nada. Pero hasta ahora yo creo que no se queda nadie.
Bisher seien bei sämtlichen Auslandreisen immer alle nach Kuba zurückgekehrt, ergänzt die Chorleiterin. Auch Raidel Vera möchte nicht in Europa bleiben. Es gefalle ihm hier zwar ausgezeichnet, noch nie habe er so schöne Gebäude, so gewaltige Wasserfälle und so hohe Berge gesehen. Auf einen Vergleich mit Kuba möchte sich Raidel Vera aber lieber nicht einlassen. Das sei, wie wenn man Orangen mit Birnen vergleichen würde.
Es comparar completamente naranja con pera. No tiene nada que ver una cosa con otra.
Das eine habe mit dem anderen nichts zu tun. Beide hätten ihre guten wie schlechten Seiten. Europa und Kuba seien zu unterschiedlich, als dass man sie miteinander vergleichen könnte. Für Raidel Vera ist klar, er möchte in Kuba leben. Natürlich sieht er, dass es seinem Land an allen Ecken und Enden an Geld fehlt, doch es gebe wichtigere Dinge im Leben als Geld.
Ich glaube, es gibt mehr Importantes als Geld.
Die Familie, ein Kuss am Morgen. In Kuba seien andere Dinge wichtig als Geld. Das dürfe man nicht vergessen. Und doch, der kubanische Chor hätte sich seine Auslandreise nie und nimmer selber finanzieren können. Der Besuch in der Schweiz war nur dank der Einladung des Jugendchorfestivals möglich. Denn die Festivalleiterin Katrin Renkli wollte den kubanischen Chor unbedingt im Programm haben.
Es ist einfach spannend dann auch bei uns zu hören, was die da machen, weil sich die Einflüsse, die sind so gut hörbar. Man hat da die afrokubanische Musik dabei, man hat die ganzen amerikanischen Einflüsse dabei, die spanischen Einflüsse und das ist auch für die Laien hörbar.
Fünf vor eins, nun zur Power der Flower, heute am Internationalen Tag der Pflanze. Die Hippie-Bewegung hat es vor über 40 Jahren deutlich gemacht, in der Blume steckt eine unglaubliche Kraft. Davon ist auch Maurice Matschi überzeugt, der Koch und gelernte Gärtner. Auf seinen Wanderungen kreuz und quer durch Zürich hat er Samen von Malven ausgesät und so das Stadtbild wesentlich mitgeprägt. Und zwar nachhaltig. Karin Salm hat den Guerillagärtner Matschi getroffen.
Klar sind es die Autos, die die Albisrieder Straße in Zürich beherrschen. Aber die heimlichen Heldinnen sind die Blumen unter den Bäumen. Blau und stolz blüht das Salbei, die wilden Karotten recken ihre feinen Blätter und zwischendrin verkünden die dicken Knospen der Stockrosen, dass die laute Straße in 2-3 Wochen von einem prächtig bunten Band gesäumt wird.
Die Malve, die Stockrose, die sehe ich so immer so als Wiederholung. Das ist ja auch irgendwie wie mein Markenzeichen geworden.
Das sagt der Guerillagärtner Maurice Matschi. Seit 1984, nach den Zürcher Unruhen, verteilt er unter den Bäumen Samen von Stockrosen. Maurice Matschi nennt das Blumengraffiti Markierungen in der dichten Stadt. Maurice Matschi, selbst gelernter Gärtner, ärgerte sich damals über die jährliche Pflanzenvernichtungsaktion der städtischen Gärtner. Die Erdfläche unter den Bäumen wurde pedantisch genau gejätet und mit Unkrautvernichter behandelt. Braun, so die Devise, braun musste es unter den städtischen Bäumen sein.
Das war ein subversiver Protest, halt in einer wunderbaren Verpackung unter die Leute gebracht.
In der Malve erkennt Maurice Matschi die geeignete freundliche Wunderwaffe. Mit ihren Pfahlwurzeln holt sie das Wasser aus 1,5 Metern Tiefe. Sie wächst schlank, wird bis zu 2,5 Meter hoch und blüht in allen möglichen Farben. Von dunkelrot bis lila bis weiß und gelb.
Und sie blüht von Anfang Juni bis in den Oktober auf Augenhöhe. Und dadurch, durch die lange Blütenzeit, weckt sie die Aufmerksamkeit, wo ich will. Oder?
Und tatsächlich, die städtischen Gärtner brachten es immer weniger übers Herz, die stattlichen Stockrosen zu jäten. Hatte das Zürcher Gartenbauamt anfangs Mühe mit Matschis Blumengraffitis, sind diese längst akzeptiert. Mehr noch, Grünstadt Zürich hat sogar eine eigene Samenmischung Malvenpower kreiert. Dazu Lukas Hanschin von Grünstadt Zürich.
Und da haben wir gemerkt, wie gut die Arbeit von Maurice Matschi ankommt bei der Bevölkerung. Und die Bevölkerung möchte auch selber aktiv werden und so möchten wir ihnen die Gelegenheit geben, Samen auszusäen.
Der Malvenpower-Mischung hat Grünstadt Zürich allerdings auch einen weiteren Hintergedanken beigemischt. Die städtischen Malven wachsen krautig und werden nur halb so hoch wie Maurice Matschis starke Stockrosen.
Auch in der Pflanzenwelt ist der Verdrängungskampf sehr groß und der Stärkere überlebt,
sagt Maurice Matschi, der heute längst nicht nur Malven sät. Wo in der Stadt neue Bäume gepflanzt werden, streut der Guerillagärtner vor allem Wildblumensamen. Unter anderem Salbei, Mohn, Wegwarte und Mariendisteln. Und wenn Maurice Matschi gerade in Basel oder Nyon ist, hat er seine Malvensamen immer im Gepäck.
Ein Beitrag von Karin Salm war das. Man kennt seine Krimis doch an den Solothurner Literaturtagen, stellt er in diesen Minuten etwas ganz anderes vor. Autor Hans-Jörg Schneider gleich im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Christian Lüscher.
Die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank arbeiten an Notfallszenarien für den Fall, dass Griechenland aus der Eurozone austreten sollte. Das sagte EU-Handelskommissar Karel de Gucht. Bundeskanzlerin Merkel setzt darauf, dass in Griechenland nach den Neuwahlen vom Juni rasch eine handlungsfähige Regierung gebildet wird. Das machte sie in einem Telefongespräch mit dem griechischen Präsidenten Papoulias deutlich. Das Bezirksgericht Zürich hat einen 23-jährigen Fußballhooligan verurteilt zu 2 Jahren Haft bedingt. Er hatte im Oktober während des Zürcher Derbys als Anhänger des FC Zürich eine brennende Petarde in den Fansektor der Grasshoppers geworfen. Dies wertet das Gericht als Gefährdung des Lebens.
«Zoom».
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.